Eine ziemlich steile These, die Nicolas Rädecke da in unserer neuen Starthilfe-Episode äußert. Nämlich, dass im Tatort meistens der Unternehmer der Mörder war. Das spricht dann ja wohl nicht unbedingt für einen hohen Beliebtheitsgrad dieser Berufsgruppe im Land. Lohnt es sich denn da wirklich, auch noch von Null anzufangen? Am Beginn einer Neugründung gibt es zahlreiche Aspekte, komplett neu aufzubauen und zu etablieren. Gründungswillige müssen ihre Dienstleistung oder ihr Produkt am Markt und beim Kunden bekannt machen. Letztere sollten sie von Anfang an von der Qualität und der Notwendigkeit überzeugen. Damit es gelingt, ist zunächst eine geschäftliche Infrastruktur sowie reibungslos laufende Produktionsprozesse notwendig. Und so könnte ein Seniorunternehmer als Starthelfer für ein Startup und die eigene Gründungsidee vielleicht doch sehr, sehr nützlich sein. Das bei der Bürgschaftsbank Mecklenburg-Vorpommern etablierte Nachfolgeportal MV jedenfalls verzeichnet im Mai 2021 über 1200 registrierte Unternehmen bzw. Nachfolgeinteressierte. Wermutstropfen in der durchaus positiven Bilanz des Nachfolgeportals: nur knapp 16% der Nachfolgeinteressierten sind weiblich. Auch über das Thema Frauenpower beim Gründen haben wir an dieser Stelle mehrfach gesprochen. Anlass genug für unseren Starthilfe-Podcast, sich noch einmal dieser Frage zu widmen. Welche Vorteile bietet eine Nachfolge gegenüber einer Neugründung? Seine ganz persönliche Erfahrung dazu wollte ich auch von einem Rostocker hören, von Frank Kühlbach, dem frisch gebackenen Fachbereichsleiter Existenzgründung und Unternehmensförderung bei der IHK zu Rostock.
Mein Name ist Frank Kühlbach, bin 49 Jahre, gebürtiger Greifswalder, nie von der Küste her so richtig weggekommen in meinem Berufsleben, was auch nicht schlecht ist, und lebe jetzt schon die längste Zeit meines Lebens hier in Rostock. Habe langjährig bei der Bank gearbeitet, bin diplomierter Bankbetriebswirt und mein letzter Aufenthalt beruflicherseits war dann beim IBB, das ist ein Bildungsträger, und habe dann jetzt hier ganz frisch am 1.5. bei der IHK angefangen und bin hier Fachbereichsleiter für Existenzgründung, Unternehmensförderung.
Was ich immer gerne die Gründerunterstützer frage: haben Sie vielleicht schon mal selbst gegründet oder ein Unternehmen übernommen?
Die Überlegung traf mich immer wieder mal, hat sich aber nicht so ergeben. Hab schon mit dem Gedanken gespielt, aber es ist eben auch ein sehr wichtiger und auch ein mutiger Schritt, wie ich finde, dann das so durchzuziehen.
Sie hatten ja gerade in dieser Woche auch einen der regelmäßigen Beratungstage zum Thema Unternehmensnachfolge in Rostock bei der IHK.
Grundsätzlich haben wir ja regelmäßige Termine zur Beratung. Das heißt, Beratungsinteressierte können sich hier zu verschiedenen Themen monatlich bei uns melden. Früher war das ja auch in Präsenz denkbar und möglich. Jetzt sind wir hier Corona-like mit einer Videoschalte ganz gut bedient und dabei klappt auch wunderbarerweise. Ist auch also ein Format, gerade in einem Flächenland, um einfach auch mal Fahrtwege zu sparen und trotzdem eine Beratung zu bekommen. Denn an diesen Tagen schalten sich nicht nur die IHK und die Handwerkskammer mit ins Gespräch. Die wir beide haben sozusagen das Ganze hier so organisiert und führen das zusammen auch durch, da es hier teilweise auch Überschneidungen gibt und damit dann auch jede Kammer vertreten ist, sondern zu dem entsprechenden Thema werden dann auch Experten eingeladen, wie zum Beispiel bei der Unternehmensnachfolge. Und das ist immer jeder vierte Dienstag im Monat, ausgenommen Dezember. Klar, da hat man dann auch anderes vor, auch familiär. Aber nichtsdestotrotz, 11-mal im Jahr gibt es hier die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Und da ist dann auch immer jemand dabei von der Nachfolgezentrale in Schwerin. Dort kann man sich ganz einfach, ganz schnell als Interessierter sowohl abgebend als auch übernehmend eintragen lassen. Somit wird dort eine, sag ich mal, diskrete Behandlung auch der Anliegen garantiert, weil hier nur schrittweise vorgegangen wird. Und das ist eine schöne Sache. Hier kann man also, wie gesagt, diese ersten Fragen, die man in Richtung Unternehmensnachfolge hat, mal offen auch in dieser Runde besprechen. Wie gesagt, die Kammern sind vertreten und natürlich dann die Nachfolgezentrale. Und somit haben wir hier ja alle an Bord, die es entsprechend dann auch bedarf. Wir verweisen dann aber auch immer noch mal auf die Unternehmer- oder Unternehmensbörse NextChange. Hier gibt es eben die Möglichkeit, quasi Angebote zu inserieren, sowohl suchend als auch abgebend. Das ist natürlich dann, erstmal den Finger in die Luft heben und sagen, hier, hallo, ich bin bereit. Details und so weiter, das ist daher natürlich immer so die Sache. Da kam eben auch gestern für mich erstaunlicherweise dann heraus, dass das natürlich einen Vorteil hat, wenn man nachher in der Nachfolgezentrale auch mehr Details bekommen kann und auch dann die entsprechenden Auswahlmöglichkeiten nochmal für sich doch ein bisschen besser nachzuhören kann und sagen kann, okay, das passt jetzt. Das ist oftmals ja bei so einer Annonce schwer nur möglich, gleich zu sagen, ja, das interessiert mich oder nicht.
Dabei ist NextChange eine bundesweite Börse, die ursprünglich hauptsächlich dafür gedacht war, dass Unternehmen, die abgeben wollen, annoncieren.
Federführend ist da das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. KfW ist mit dabei. Die Kammerverbände sind drin. Wir haben den Sparkassenverband, den Volks- und Raiffeisenverband mit da drin, die das fördern, das Projekt.
Und unbedingt an dieser Stelle erwähnt werden muss die Nachfolgezentrale in Schwerin, die sich hier in Mecklenburg-Vorpommern um alle kümmert, die sich mit dem Thema Unternehmensnachfolge befassen wollen und müssen.
Ja, wobei natürlich Anfragen auch weltweit kommen können. Ja, aber auch zurückkehrende. Das heißt also, Interessierte, ja, die jetzt, sag ich mal, in der Jugend und in den ersten Schritten ihrer Berufstätigkeit es weltweit verstreut hat, die jetzt einfach wieder zurück in die Heimat wollen und natürlich hier nach einem Unternehmen suchen vor Ort. Und das ist dann eben auch eine Möglichkeit, sich dort zu melden, anzumelden und zu sagen, ich habe Interesse.
Ich würde nicht unerwähnt lassen, dass man die Termine der Beratungstage aller IHKs im Land und auch der Kammern und der Unternehmensnachfolgezentrale bei Gründerforum im Terminkalender finden kann als Gründer.
Korrekt, aber die Regel gilt, jeder vierte Dienstag im Monat.
Ist klar. Ne? Welche Chancen und Vorteile bieten sich denn aus Ihrer Sicht für einen jungen Unternehmer oder eine Existenzgründerin oder einen Gründer, wenn er oder sie über eine Unternehmensnachfolge nachdenken würde?
Ja. Die vielleicht anfänglich abschreckenden hohen Kosten so einer Übernahme stehen eindeutig dann gegen, sag ich mal, ein fertiges Produkt, eine Dienstleistung, einen Namen, den das Unternehmen hat, damit verbunden Marktanteile. Es ist immer ein Firmenwert dort hinter, den man dann auch erwirbt, sowohl im, sag ich mal, in Produktionsstätten als auch im Personal begründet. Das Personal hat man dann auch dabei mit dem entsprechenden Know-how und man kann eigentlich richtig loslegen. Anders als bei Startups, die so Schritt für Schritt, peu à peu immer größer werden, kann man hier durchaus mit einer Historie rechnen, die sehr, sehr gut sich auch macht. Davon gehen wir einfach immer mal aus, dass das so im Idealfall ist, um einfach auch die Finanzierung, die teilweise ja oder größtenteils ja auch notwendig ist, auch ja voranzukriegen. Denn hier ist eine Historie hinter. Das heißt, es sind Zahlen da und mit Zahlen, da arbeiten Banker dann besonders gern, um eine Entscheidung auch voranzutreiben. Ist das, denke ich mal, sehr, sehr wertvoll.
Und man hat kann die, oder man bekommt die Chance, mit seinem neuen Produkt oder seiner neuen Dienstleistung halt auch auf einen schon vorhandenen Kundenstamm zu treffen.
Richtig, richtig. Es ist ja, es zum Teil sind es ja auch Unternehmen, die hier sich im Bereich der Nachfolge interessieren und sagen, okay, das sind Marktanteile, die ich bisher noch nicht hatte, oder mein neues Produkt ergänzt das Produkt, das dort Thema ist, wunderbar.
Bei der Übergabe wird von den Fachleuten oft so ein Alter von ungefähr 55 Jahren angesetzt, wo ein gestandener Unternehmer eigentlich darüber nachdenken sollte, seine Zukunft seiner Firma, wie die Zukunft seiner Firma aussehen könnte. Das sind bei uns gerade speziell im Land und auch im ganz Ostdeutschland vor allen Dingen Leute, die in der Wendezeit halt irgendeine Firma übernommen haben, aufgebaut haben, neu geschaffen haben, die jetzt quasi an der Reihe sind, also die in diese Altersgruppe passen. Welche Altersgruppe ist denn für die IHK spannend bei denen, die eine Übernahme planen?
Ich denke mal, dass da wirklich in der einzelnen Situation jede Lebensphase interessant ist, zu prüfen, inwieweit jetzt die handelnden Personen wirklich in der Lage sind, auch das zu stemmen und erfolgreich zu meistern. Da festlegen auf eine bestimmte Altersgruppe ist etwas schwierig, aber ich gebe zu bedenken, dass natürlich auch der dort abgibt, emotional an seinem Lebenswerk irgendwo hängt. Und dann natürlich die Frage mal ist, inwieweit bringt der das bekommt, genug Lebenserfahrung mit? Inwieweit traut der Altunternehmer, sag ich mal jetzt, das dem Neuen zu, auch in einem gewissen Maße so weiterzuführen, wie eine Art Vermächtnis? Das ist letztendlich auch immer eine emotionale Kiste. Ja, und das werden meistens dann auch wahrscheinlich Leute sein, die vielleicht schon 30 sind und nun nicht direkt vom Studium weg das Ganze meistern und wuppen können. Was aber nicht ausschließt, dass das auch mal passt. Also ich kann nur sagen, das wird auch dort immer wieder überraschend sein, wie Leute da zusammenpassen. Und das vorher einzuschränken ist, glaube ich, schränkt dann doch schon wieder die Möglichkeiten ein.
Naja, erfahrungsgemäß sind es ja die Fälle, wo es wirklich super gut klappt, meistens, wo innerhalb der Familie abgegeben wird.
Richtig, das dürfen wir nicht vergessen, genau richtig. Das sind ja auch Nachfolgeregelungen, die da meistens getroffen werden. Aber ich sag mal so, knapp ein Drittel ist dann schon extern, wobei dann eben auch da noch vielleicht Firmenübernahmen drin sind. Aber für jemanden, der so als klassischer Unternehmer dann eintreten möchte, extern, da hast du dann ja wirklich dann so, ich nehme mal an, eine Altersspanne von vielleicht 30, 40, vielleicht aber auch schon 50. Das gibt immer auch hier die Möglichkeit, je nachdem, was er an Erfahrung hat, ob er Führungspositionen auch belegt hat, bedeutet, er muss vorher schon irgendwo einen Beruf gehabt haben, der ihn dahin sozusagen geleitet hat. Und manchmal kommt wirklich dieser Ruf nach Selbstständigkeit doch etwas später. Deswegen will ich mich da eigentlich gar nicht groß festlegen. Uns sind da alle Anfragen willkommen und wir beraten natürlich da auch alle gleich.
Sie sagt vorhin schon, dass die Beratungstage zurzeit Corona-bedingt online stattfinden. Im normalen Fall, gibt es denn Möglichkeiten, wo man Sie oder die Kollegen von der Nachfolgezentrale aus Schwerin auch persönlich treffen kann? Gehen Sie zum Beispiel an Universitäten und Hochschulen im Land?
Ja, wir haben natürlich Corona-bedingt das jetzt alles sehr eingeschränkt. Und deswegen sind die virtuellen Möglichkeiten eine gute Ausweichmöglichkeit, wie weit das ein Format aber auch bleibt, um hier effizient auch Beratung im Flächenland eben anzubieten. Das muss man eben sehen, muss man abwarten. Ich finde es gut, ich finde es persönlich schön, hier den ersten Schritt vielleicht auch über eine Videokonferenz machen zu können. Wir haben natürlich Möglichkeiten, auf virtueller Basis Beratung zu machen. Da verweise ich ganz gerne jetzt auch auf unsere Webinarreihe, die jetzt am nächsten Montag startet, am 31.05. Beginnt diese kleine Webinarreihe. Ich sag mal, ausschlaggebend hier war für uns der DIHK-Aktionstag, der am 21.06. ist und dort den Namen trägt, Fortsetzung folgt. Das bedeutet, hier geht es eindeutig um Nachfolge. Wir haben 4 Seminare aufgesetzt, beginnt jetzt am 31.05., die dann themenmäßig sich um das Thema Nachfolge dann ranken, jede Woche einer. Und da sind auch herzlich wieder viele Interessierte eingeladen, daran teilzunehmen. Selbst wenn man dann sagt, okay, das Thema betrifft jetzt vielleicht eher den Abgebenden, so wird auch der Übernehmende irgendwann mal in der Situation sein, dass er über das Abgeben nachdenken muss. Das sollte man wirklich rechtzeitig auch schon immer bedenken. Und dann hat man schon mal eine Info. Und ich verweise hier auch auf ein Seminar, das ganz speziell auf den Notfallkoffer hinweist. Bedeutet, was ist im Härtefall im Unternehmen los, wenn es mal durch unerwartete Umstände den Unternehmer trifft und er kann jetzt gerade sein Unternehmen nicht so leiten. Das muss nicht immer der Härtefall sein, aber selbst eine schwere Krankheit und er ist im Krankenhaus, kann dazu führen, dass im Unternehmen Fragezeichen aufkommen. Ich sag mal nur Schlüsselgewalt, wie sind die Admi-Rechte, das sind alles Themen, die müssen geregelt sein. Und dazu haben wir diesen sogenannten Notfallkoffer, der dann ja auch alle Themen behandelt. Rechtzeitig anzufangen mit solchen Dingen ist wirklich ratsam. Dazu gibt es die Tipps von Fachmann. Und wie gesagt, jeder Interessierte ist eingeladen, sich da auch bei den Webinaren noch mit einzutragen.
Dieses Thema Notfallkoffer, das ist, muss ich sagen, auch bei GründerMV immer wieder oft abgerufen. Und wenn wir jetzt irgendwie mit Gründern zu tun haben, wir legen eigentlich auch immer großen Wert drauf, dass die Leute sich von Anfang an darüber auch den Kopf machen, was passiert im Fall der Fälle, der eigentlich nie eintreten sollte. Und dann ist das eine super gute Einrichtung der IHKs, die dieses Instrument quasi oder dieses Werkzeug geschaffen haben.
Anmeldung über die Startseite möglich, www.rostock.ihk24.de. Dann auf den Button Gründung und Förderung klicken und da ist als erstes schon dann der Hinweis auf die Webinarreihe. Ja, und dann einfach mal durch die Themen scrollen.
Was sollten wir von GründerMV vielleicht noch machen, um das Thema Nachfolge noch mehr in den Fokus der Gründerinnen und Gründer zu rücken?
Ich könnte mir vorstellen, dass hilfreich für die Gründer ist, zu erfahren, wie es anderen gegangen ist. Unternehmensberichte oder Erfahrungsberichte von Unternehmern, vielleicht auch Rückschläge, die da waren, wie die damit umgegangen sind, sozusagen auch nochmal den Weg aufzuzeigen, den Zeitraum davon zu berichten, wann hat er welchen Schritt getan, um einfach davon profitieren zu können, als der jetzt sich in diesen Bereich vorwagen möchte. Und da kann ich einfach nur empfehlen, auch wirklich von denen, die es gemacht haben, zu lernen. Und je bunter dann natürlich das Angebot an Lebensgeschichten ist, umso einfacher ist es vielleicht auch für den einen oder anderen, sich da auch wiederzufinden, die Unternehmer zu Wort kommen lassen, die es da geschafft haben. Und natürlich, wenn daraus dann, sag ich mal, Interessierte sich an uns wenden, ist das natürlich von Vorteil. Wir können hier auch die nächsten Schritte leiten, haben aber auch, und darauf möchte ich natürlich hinweisen, individuelle Beratungsmöglichkeiten, nicht nur im Rahmen dieser Sprechtage. Nein, wir haben natürlich auch individuelle Beratungsmöglichkeiten, die Ansprechpartner sowohl hier in Rostock als auch in Stralsund, auch hier Branchen sortiert, so dass man einfach auch sagen kann, wir haben Spezialisten vor Ort, die dann ganz speziell die doch individuellen Fragen beantworten können. Und teilweise geht es da dann um die schon vorhandenen Ideen. Man weiß dann, wer da übernommen werden soll. Und da geht es dann wirklich um, rechtliche Fragen oder betriebswirtschaftliche Fragen, an denen wir da sozusagen auch nochmal mitwirken können.
Genau, ich kann das als Aufruf eigentlich nur nochmal verstärken. Wir sind natürlich als GründerMV, als Landesportal für Existenzgründer und junge Unternehmen immer daran interessiert, von solchen interessanten und spannenden und auch gerne persönlichen Gründergeschichten zu erfahren, die natürlich auch eine Nachfolgegeschichte sein können. Wir sind natürlich nicht in der Lage, das ganze Land ständig abzuscannen und die Leute selber ausfindig zu machen, obwohl wir uns da auch bemühen zu recherchieren. Aber wer sich dazu berufen fühlt, und ich hatte gerade vergangene Woche einen Anruf aus Westmecklenburg von einem IT-Unternehmer, der da jetzt eine ganz neue Geschäftsidee hat und da auch jemand Neues und Junges reinholen will in ein gestandenes IT-Unternehmen, Das wird auf jeden Fall eine Gründergeschichte und solche Hinweise und Tipps, da können wir alle davon profitieren.
Vielleicht wird so eine Geschichte ja auch, so eine erfolgreiche Geschichte irgendwann mal gekrönt. Ich weiß ja, die UZ hat ja da den Existenzgründerpreis. Wir sponsern dort dann den Nachfolgepreis immer mit 2000 Euro. Und ja, vielleicht wird das Ganze dann auch irgendwann mal gekrönt werden und so als Erfolgsstory populär sein.
Ich danke Ihnen vielmals für das Interview. Es war hochspannend und wir schauen mal, ob es noch viele Leute gibt, die auf die Idee kommen, eventuell eine Unternehmensnachfolge anzutreten.
Ja, ich hoffe auch.
Und damit unsere Wirtschaft am Leben zu erhalten in Mecklenburg.
Das ist so, richtig. Die neuen brauchen wir.
Sagt Frank Kühlbach, Fachbereichsleiter Existenzgründung und Unternehmensförderung bei der Industrie- und Handelskammer zu Rostock. Eine ganze Reihe von Vorteilen für Gründerinnen und Gründer in einer Unternehmensnachfolge sieht auch Nicolas Redeke. Er ist einer der Geschäftsführer der DUB, Deutsche Unternehmerbörse in Hamburg, die in Kooperation mit dem Handelsblatt das Nachfolgethema Deutschland und europaweit beackert. Zu Ihrer Person. Vielleicht können Sie kurz mal was zu sagen. Sie sitzen in Hamburg, ist das richtig?
Richtig, genau. In Hamburg, nicht direkt am Hafen, wie das Bild hinter mir suggeriert, in der Schanze. Erstmal, ja, ist die Einladung. Freut mich sehr, dabei zu sein. Danke für die Einladung. Mein Name ist Nicolas Redeke. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter von der Deutschen Unternehmerbörse, das größte private Portal für Unternehmensnachfolge. Ich selber komme tatsächlich aus dem Transaktionsgeschäft. Ich war zu Anfang meiner Karriere in der Bank, habe erst dort Finanzierung gemacht, dann eben Unternehmen geholfen, ihr Unternehmen zu verkaufen, im größeren Bereich im Wesentlichen. Danach bin ich in eine Beteiligungsgesellschaft gewechselt, habe also Unternehmen gekauft und betreut und dann am Ende wieder verkauft. Da hatte man immer diese Haltezeit und habe dann selber mein erstes Startup mit einer Freundin zusammengegründet in Berlin. So in dem ganzen Daily-Deal-Umfeld, also die Groupons dieser Welt, was dort damals sehr, sehr spannend war. Und habe dann anschließend, nachdem wir das verkauft haben, dann die Deutsche Unternehmerbörse zum Teil übernommen. Das Portal gab es schon. Ich bin dann ja eingestiegen, um meine Expertise einzubringen.
Können Sie sich erinnern, in welchem Moment oder bei welchem Erlebnis Sie das erste Mal überhaupt mit diesem Thema Nachfolge, Unternehmensnachfolge konfrontiert worden sind?
Das war tatsächlich familienintern, dass in meiner Familie, das gibt es schon lange, gab es ein Unternehmen für Dachbahnen. Dort hatte ich schon das erste Mal mitbekommen, okay, es gibt eine Nachfolge, es war eine familieninterne Nachfolge, ohne dort zu viel zu verraten. Klar, auch mit der einen oder anderen Diskussion darüber, wie unterschiedlich Vater und Sohn an das Geschäft rangehen. Das war so der erste Berührungspunkt und dann ab dem Moment spätestens fand ich das Thema Unternehmertum sehr spannend. Muss sagen, auch eher auf der Gründerseite, aber die Überlegung, in ein bestehendes Unternehmen einzusteigen, hat mich auch immer sehr interessiert.
Am Beginn einer Neugründung, da gibt es ja sehr, sehr viele Aspekte zu bedenken und eigentlich ist es ja so, dass eigentlich alle Unternehmensbereiche oder alle Firmenbereiche neu aufzubauen und zu etablieren sind. Kaufen statt gründen, das ist eine andere Art, quasi auch als Startup oder als Gründer loszustarten. Lohnt es sich denn eher bei Null anzufangen? Ist es einfacher oder geschmeidiger oder weniger mit weniger Risiko behaftet, wenn man als Gründer ein bestehendes Unternehmen übernimmt und quasi in vorhandenen Strukturen seine Geschäftsidee fortsetzt oder einbringt? So.
Muss ich vorweg sagen, es kommt darauf an. Ich glaube, drei Punkte sind wichtig. Zum einen, wenn ich eine Idee habe, ist die am Markt schon vorhanden, ja oder nein? Oder ist sie in einer ähnlichen Form am Markt schon vorhanden? Und nur wenn eben Letzteres gegeben ist, dann kann ich auch darüber nachdenken, ob es mir helfen würde, in eine bestehende Struktur einzusteigen. Der zweite Punkt, kaufen statt gründen oder kaufen oder gründen, das ist ja eigentlich klassisch die industrielle Make-or-Buy-Überlegung. Wenn ich ein Produkt von null oder eben einen Wettbewerber kaufe, jetzt mal in der industriellen Sicht in einer Gründungsidee kann es genauso sein, wenn ich jetzt sage, ich habe den den neuen Schuh, den ich entwickeln möchte. Um es mal etwas vielleicht nicht zu Digitales zu nehmen. Ich habe einen neuen Schuh, den ich entwickeln möchte. Wie weit würde es mir helfen, eine bestehende Schusterei, einen Schuhhersteller zu kaufen? Dort habe ich schon ein Produkt. Ich habe ein Entwicklungsteam. Ich habe ein Vertriebsteam, das den Markt kennt. Ich habe eine ganze Organisation hinter mir. Ich weiß also schon, ich kann mich in ein gemachtes Netz setzen, muss nicht auf der grünen Wiese anfangen, erstmal Gründungsanträge zu schreiben. Und habe eben schon Erfahrung, was im Markt gehen kann oder nicht. Ich kann dann trotzdem meinen neuen Schuh nehmen, kann den in dieses Unternehmen reinbringen, das Produkt entwickeln, mit meinen Vertrieblern darüber sprechen, wie sehen die das, und es an ersten Kunden testen. Das heißt, dieses klassische Go-to-Market, also wie schnell schaffe ich es, draußen das mein Produkt zu testen, sollte hier in der Regel schneller sein. Was man davor sagen muss, dritter Punkt ist, ein Unternehmen zu kaufen, ist für sich natürlich genommen auch ein größerer Schritt. Da gehe ich auch nicht hin, setze mich einmal zusammen mit dem bisherigen Eigentümer und wir vereinbaren den Kaufpreis, fertig. Das ist auch ein Prozess, erstmal das richtige Unternehmen zu finden, es zu prüfen, es zu finanzieren, Kaufpreis zu verhandeln und so weiter. Das ist auch ein Prozess, der gerne 6 bis 12 Monate dauern kann. Geht auch mal schneller, kann aber auch mal deutlich länger dauern. Das heißt, das muss man natürlich auch mit beachten. Aber wenn ich ein Unternehmen kaufe, klar, muss ich das auch, den Kaufpreis auch finanzieren. Der Vorteil ist aber, wenn ich mir zumindest ein gesundes Unternehmen suche, das hat Gewinne, damit eben positive Cashflows, die mir helfen, diesen Kaufpreis und eben auch meine Weiterentwicklung zu finanzieren.
Also, wenn ich nochmal auf das Bild zurückkomme, es macht wenig Sinn, als Apotheker sich in der Bäckerei einzukaufen, aber wenn ich zum Beispiel ein neues Bioprodukt, Backwaren irgendwo entwickle, macht es durchaus Sinn zu gucken, gibt es irgendwo einen Handwerksbetrieb in meiner Region, wo jemand vielleicht auch einen Sinn für Innovation hat und aber kurz vor dem Ruhestand steht oder vor dem Ausstieg steht, dem beruflichen, und sich dann da einzukaufen.
Absolut, absolut. Es gibt ja immer gute Beispiele auch, wo die Disruption des Marktes von außen her passiert ist. Mhm. Wo es eben nicht ein Bäcker war, der den Bäckermarkt revolutioniert hat. Und da fällt mir das Beispiel jetzt gerade nicht ein, aber Medien und viele andere Branchen können ein Lied davon singen, wie eigentlich Branchenfremde ankamen und gesagt haben, wir machen jetzt mal einen völlig anderen Ansatz. Mhm. Aber besonders, wenn ich ob es ein regionales oder ein kleineres Umfeld unterwegs bin, macht es Sinn, wenn ich mich darauf konzentriere, was ich kann, wo kann ich wirklich den Mehrwert stiften. Auf der Basis habe ich im Zweifel auch das Produkt entwickelt oder die Dienstleistung entwickelt, die ich jetzt an den Markt bringen möchte. Mhm.
Können Sie vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, welche Vorteile aus Ihrer Sicht eine Nachfolge bringt, bietet?
Ja, ein großer Vorteil ist, ich habe schon eine bestehende Struktur, eine bestehende Organisation. Ich muss nicht alles von Null aufbauen. Ich habe ein Team, das ich mir im Idealfall auch vorher anschauen kann. Ich habe Expertise im Haus. Das Unternehmen hat Kunden, hat, je nachdem was es ist, einen Produktionsstandort oder Zulieferer, hat schon ein Konto, hat eine Kreditlinie. Ist in einzelnen Konstellationen natürlich immer etwas anderes, was wichtig ist. Aber das ist alles gegeben. Das ist vielleicht nicht hundertprozentig darauf zugeschnitten, was ich mir als mein Zielunternehmen vorstelle, wenn ich ein etwas anderes Produkt bringen möchte. Aber ich kann auf alle diese Ressourcen zugreifen. Das kann natürlich ein ganz kleines Unternehmen mit 2, 3 Mitarbeitern sein. Es können Hunderte sein, es können Tausende sein, je nachdem, in welcher Größenordnung ich unterwegs bin. Damit habe ich natürlich auch schon stehende Strukturen, heißt sind zum Teil natürlich auch eingefahrene Strukturen. Vielleicht möchte ich hier und da auch etwas ändern. Da ist es sehr wichtig, die Kultur des bestehenden Unternehmens zu verstehen, wenn es denn eine gibt, und auch selber eine mitzubringen. Das empfehlen wir auch immer, dass sich jeder, der unternehmerisch tätig sein möchte, jetzt Neudeutsch heißt es ja Purpose, sich eben zu überlegen, so, wofür möchte ich stehen, wofür soll mein Unternehmen stehen, wie weit kann ich das Team, was ich aufbauen möchte, was ich übernehme, wie weit kann ich das Team auf diese Reise mitnehmen. Der andere Punkt ist dann, sobald ich etwas Neues entwickeln möchte, habe ich ein wenn ich selber ein produzierendes Unternehmen bin, ich habe ein Produktionsteam, was sich damit gegebenenfalls schon auskennt. Ich habe ein Vertriebsteam, was dann auch mal am Markt draußen nachfragen kann und auch eben historische Zahlen, mit denen ich dann vergleichen kann. Wie sieht denn der Markt bisher aus? Wie kann ich in diesen Markt jetzt anders eintreten? Kann eventuell mit Kunden sprechen, je nachdem, wie auch der Verkäufer sich noch einbinden lässt. Der kann ja vielleicht auch noch sehr viel dazu beitragen. Vielleicht ist es manchmal auch sehr, sehr gut, sich möglichst schnell zu trennen, weil er in eine ganz andere Richtung denkt. Aber der hat nun wahrscheinlich über Jahrzehnte dieses Unternehmen aufgebaut, den Markt kennengelernt. Das ist natürlich auch sehr häufig ein unschätzbarer Wissensschatz, den es zu halten gibt oder den ich versuchen sollte, eben mit anzuzapfen. Und das nächste ist, je nachdem, ob ich ein gesundes Unternehmen kaufe, aber das setzen wir jetzt mal voraus, das Unternehmen hat Umsätze und ein positives Ergebnis und damit eben auch Cashflows, aus denen ich die Finanzierung, die ich eben im Zweifel zusammenbringen muss, um den Kaufpreis zu bezahlen, aus denen ich die zurückführen kann. Und außerdem, wenn ich eben ein neues Produkt entwickle, habe ich Geld für die Investition in die Entwicklung dieses neuen Produktes.
Sie sind ja bundesweit oder auch europaweit unterwegs mit Ihrem Portal?
Wir sind im deutschsprachigen Raum. Großteil ist Deutschland, aber Schweiz, Österreich und dann auch immer ein bisschen angrenzende Länder. Also dass mal über die Grenze nach Polen, über die Grenze nach die Niederlande geht, das passiert auch schon. Aber sagen wir mal hauptsächlich deutschsprachig, weil wir uns auf sehr kleine Unternehmen konzentrieren. Alles, sagen wir mal, unter 10 Millionen Euro Umsatz.
Wie würden Sie denn mit diesem Überblick die aktuelle Situation in Sachen Unternehmensnachfolge einmal fürs ganze Deutschland beurteilen und vielleicht auch speziell, wenn nicht für MV, aber für die östlichen Bundesländer? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das Problem, was damit zusammenhängt, ist in den östlichen Bundesländern vielleicht sogar ein bisschen größer als in der klassischen Bundesrepublik. Ich kann Ihnen das nachher auch begründen, woher ich diese Vermutung ziehe.
Ja, also die deutschlandweite Sicht, die wir feststellen, ist klar, wir sind natürlich momentan in einer sehr spannenden Zeit. Jetzt knappes Jahr Corona hinter uns. Es war eine ganze Zeit eine gewisse Unsicherheit darüber, wie ich den Markt angehe. Aber erstmal insgesamt ist Unternehmertum in Deutschland leider nicht übermäßig beliebt. Das sind ja viele Diskussionen, die jetzt auch besonders in der letzten Zeit geführt wurden darüber, dass im Tatort am meisten der Unternehmer der Mörder war. Was eben das eben als Indiz dafür gebracht wurde, wie gut es um das öffentliche Bild des Unternehmertums bestellt ist. Es gibt keine große Lobby dafür, schon Jugendliche an das Unternehmertum heranzuführen, an den Gedanken der Unternehmen aufbaut, der Arbeitsplätze schafft, in die dann auch jemand, der nicht Unternehmen werden möchte, eintreten kann und dort arbeiten kann. Das heißt, das ist ein grundsätzliches Thema. Und auf der anderen Seite haben wir momentan eine große Welle, auch jetzt mal bundesweit, eine große Welle von Unternehmern, Unternehmerinnen, die jetzt schon zum Teil weit jenseits der 55 sind, über 60, vielleicht auch schon über 70. Das heißt, bei denen es einen hohen Bedarf gibt, dass die sich mal über Nachfolge Gedanken machen. 51% der deutschen Unternehmer und Unternehmerinnen sind über 55 Jahre alt. Die sollten sich mal darüber Gedanken machen. Und auf der anderen Seite stehen deutlich weniger Nachfolger bereit, die jetzt ein Unternehmen kaufen wollen. Das heißt, wir haben hier einen klaren Käufermarkt. Der Käufer kann sich sehr viele Unternehmen ansehen, muss sich am Ende natürlich eben nur für eins entscheiden. Ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, es gibt eine Sonderdynamik in den östlichen Bundesländern. Dadurch, dass viele Unternehmen hier nochmal nach der Wende in den 90ern gegründet wurden und der Unternehmer jetzt eben Richtung 65 unterwegs ist im Alter, gibt es dort eben auch nochmal eine Sonderkonjunktur. Die, glaube ich, trifft aber ähnlich auch auf die Boomjahre, die es auch in den alten Ländern gab, auf eben diese große Generation, die jetzt eben langsam abtritt und in allen 16 Bundesländern auf doch deutlich geburtenschwächere Jahrgänge treffen. Alles, was jetzt so ab den 80ern zur Welt gekommen ist, die jetzt eigentlich spätestens oder jetzt anfangen können, darüber nachzudenken, ob sie ein Unternehmen kaufen können. Natürlich auch welche aus den 70er Jahren, aber so, sagen wir mal, nach dem sogenannten Pillenkrieg Ende der 60er Jahre kommt dort deutlich weniger nach, als vorher dort war. Das heißt, da ist ein Problem für die abgebenden Unternehmer, aber eine Riesenchance für jeden, der darüber nachdenkt, jetzt ein Unternehmen zu kaufen. Es gibt viele spannende, kleine, mittelgroße Unternehmen, die warten jetzt auf irgendjemand, der das Unternehmen übernehmen kann, der es weiterführen kann. Der Wettbewerb, würde ich sagen, ist noch nicht besonders groß. Es gibt natürlich einige, die sich damit auseinandersetzen, jetzt ein Unternehmen zu kaufen oder eben auch ein Unternehmen zu gründen, wenn man das mal zusammenfasst. Aber das ist keine Riesenzahl. Da hört man immer von spannenden Unternehmen, aber das ist eine insgesamt verschwindend geringe Zahl. Das heißt, es ist relativ wenig Wettbewerb da. Es ist auch, wenn man an ein kleineres Unternehmen denkt, mit, sagen wir mal, 1 Million Umsatz oder vielleicht auch bis zu 5 Millionen Umsatz, daran ist auch das institutionelle Geld, also Beteiligungsgesellschaften, die sind daran nicht interessiert. Das ist denen zu klein. Das ist zu viel Aufwand für zu wenig Kapital, was sie dort einsetzen können. Das heißt, das ist ein wahnsinnig spannendes Umfeld, in dem man jetzt eine Riesenchance hat, etwas zu starten, etwas aufzubauen, was man dann über viele Jahre weiterentwickeln kann, entweder sein eigenes Familienunternehmen daraus macht oder eben irgendwann auch wieder verkauft.
Mhm. Würden Sie mir zustimmen, dass das Ganze sich ja auch wieder speziell natürlich in Ostdeutschland aus meiner Perspektive zu einem strukturellen Problem entwickeln könnte, weil es betrifft ja vor allen Dingen, wenn ich das richtig so interpretiere, mittelständische Unternehmen, Handwerksbetriebe, Handelsunternehmen, also jetzt bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, die auf eine Übernahme warten oder beziehungsweise wo man sich überhaupt vielleicht schon Gedanken macht über eine Nachfolge. Es sind ja die wenigsten, vielleicht auch im Unterschied zu Westdeutschland, Familienbetriebe, weil meistens sind die, wie Sie ja gesagt haben, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre entstanden, in der Wendezeit. Manchmal haben Leute ihre eigene Firma, wo sie vorher als im Volkseigentum gearbeitet haben, übernommen. Da gab und gibt es da eine ganze Menge auch positiver Beispiele durchaus. Die haben wir jetzt gerade auch im Rahmen der Jahrestage mit der Deutschen Einheit immer wieder in den Medien gesehen. Also ist es ein oder könnte es sich zu einem strukturellen Problem auswachsen? Gerade auch zum Beispiel im ländlichen Raum, wenn da eben der Bäcker zumacht oder der Sozialdienstleister wegbricht, weil die Chefin oder der Chef in Rente geht und es keinen Nachfolger gibt.
Ja, das ist grundsätzlich, glaube ich, ein Thema für den ländlichen Raum, egal in welchem Bundesland. Es ist ja über die letzten Jahre gab es ja weiterhin noch eine Landflucht in die Städte. Mal sehen, ob sich das jetzt vielleicht umkehrt. Wenn ich mehr Homeoffice machen kann oder es eigentlich egal ist, von wo ich arbeite, vielleicht gehen dann mehr Leute wieder aufs Land. Gibt es auch eine sehr, sehr spannende Diskussion darum. Das Thema ist ja nicht nur, dass der Bäcker oder der Sozialdienst, der Unternehmer, die Unternehmerin aufhört, sondern ist auch, wenn ich jetzt ein Unternehmen irgendwo kaufe, finde ich denn gute Mitarbeiter? Wenn ich etwas Neues aufbauen möchte, finde ich jemand, der mitzieht oder wandern die auch alle ab? Ich muss ja nicht nur der oder die Unternehmerin ersetzt werden, sondern auch das Team wird irgendwann alt, geht in Rente. Auch dort muss ich als potenzieller Nachfolger überlegen, habe ich denn die Chance, dort gute Leute hinzulocken? Aber das ist ja nun auch ein Problem, was viele sehr erfolgreiche, auch größere Unternehmen trifft, die eben einfach nicht nah an einer größeren Stadt dran sitzen. Mhm. Ich hatte ja gesagt, mal in einer Beteiligungsgesellschaft, ich wollte dort mal eine Studie machen, ob es eine Korrelanz gibt dazwischen, zwischen Weltmarktführerschaft eines Unternehmens und Abstand zur nächsten größeren Stadt. Mhm. Dort haben wir uns viele Unternehmen angesehen und mussten so häufig noch aus einer gar nicht so große Stadt, immer noch mal 2 Stunden fahren, um zu diesem Unternehmen hinzukommen. Faszinierende Unternehmen, die tatsächlich Weltmarktführer waren in ihrer Nische, weil dort eben ein Team saß, die den ganzen Tag getüftelt haben und etwas aufgebaut haben. aber die alle erstmal ein Nachfolgeproblem hatten und eben auch irgendwann das Problem sahen, wo kommt denn der nächste Ingenieur her, der jetzt hier bei mir irgendwo auf dem Land jetzt die nächste tolle Maschine mitentwickelt. Also das ist ein Problem. Dafür steckt nicht genug im Detail, um jetzt zu sagen, wie sehr das noch zwischen östlichen und westlichen Ländern nochmal ein größerer Unterschied ist. Aber es ist mindestens, und das glaube ich auch überall, ein Problem der ländlichen Regionen. Mhm.
Naja, ich sehe das auch in Norddeutschland, also zum Beispiel zwischen Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, sehr, sehr ähnlich verteilt. Was meinen Sie? Sie kommen ja aus der Wirtschaft. Hat die Politik das lange liegen lassen, das Problem? Hat die es lange verschlafen? Und kommt das jetzt zu all den Problemen, die uns gegenwärtig beschäftigen, vielleicht noch ein bisschen obendrauf? Hätte man da vielleicht eher was unternehmen können? Oder ist es halt so, wie es ist im Zeitenlauf? Weil das sind ja gewaltige Zahlen, die da von den IHKs zum Beispiel vermeldet werden, wie viele Unternehmen in den nächsten 10 Jahren zur Übernahme anstehen eigentlich.
Die Tatsache, dass jetzt mehr Unternehmer abgeben, als eben in guten, starken Jahrgängen nachgewachsen sind, dafür möchte ich der Politik nicht die Schuld geben.
Okay, gut.
Ob da in den 60er Jahren etwas hätte anders laufen sollen. Das kann ich nicht beurteilen.
Aber die Demografie hätte man ja sehen, also die Demografenzahlen hat man ja gekannt. Und,
das ist völlig leider. Ich bin auch da von meiner Haltung eher liberal unterwegs, sehe vieles nicht beim Staat. Also wenn ich ein Unternehmen kaufen möchte, dann wenn ich dann überlege, das lohnt sich, das ist rentabel, egal wie kompliziert die Finanzierung ist, das mache ich trotzdem. Ob der Staat dann nun jetzt hier oder da nochmal hilft, ist schön, aber ist in dem Fall fast sekundär. Ich glaube, das wesentliche Problem, das hatte ich ja vorhin schon einmal angesprochen, ist die Akzeptanz oder eher die fehlende Akzeptanz des Unternehmertums. Auch ein völlig falsches Verständnis davon, was Unternehmertum ist. Wenn es einer schafft, mit seinem Unternehmertum dahin zu kommen, dass er eine große Yacht im Mittelmeer fährt und da den ganzen Tag Champagner trinkt, super, Glückwunsch, ist aber nicht der Standard. Und Unternehmertum heißt, vom Bäcker, vom Schuster bis hin zu dem Online-Unternehmen, lange Nächte, hartes Arbeiten, viel Verantwortung, Sorge um Mitarbeiter, jetzt, wir müssen noch nicht mal vom Lockdown sprechen jetzt hier und bestimmten Branchen. Es ist ein ganz anderes Risikoprofil und ein ganz anderes Verantwortungsthema, was ich damit habe. Deutlich breiteres Aufgabenspektrum. Da habe ich immer noch das eine Bild vor Augen in dem Startup, was wir in Berlin gegründet haben. Hatten uns einen Raum gemietet und irgendwann waren die Toiletten verstopft. Und jemand kam zu mir und so, Herr Nikolas, die Toiletten sind verstopft, was machen wir jetzt? Also dass man sich um so banale Dinge dann auch mal mitkümmern muss. Das gehört alles dazu. Das ist eben ein Antrieb, den jeder Gründer, jede Gründerin, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin braucht, um ihm zu sagen, so das will ich machen. Das ist das Wichtige. Und ich glaube, das ist ein Thema, was in der Bildung verschlafen wurde. Dass eben, ohne für Unternehmertum zu werben, einfach mal ein Verständnis in der Schule schon dafür gebracht werden muss, was Unternehmertum eigentlich heißt, was es bedeutet, aber auch wofür es eben Grundlage ist. Das schafft Unternehmen, das schafft Arbeitsplätze, das schafft eben jetzt auch die Mittel, die wir jetzt gerade eben nutzen, um Hilfen auszuschütten. Das wurde verschlafen. Ob das jetzt aber eben, klar, Bildung ist Ländersache, wissen wir jetzt auch gerade im Lockdown. In welcher Form das gelöst wird, da mag ich mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, was da das Beste ist. Aber ich glaube, das ist eigentlich das größte Problem. Mhm. Wenn es dann nochmal einfacher ist, eine Gründung durchzubekommen, eine Finanzierung zu bekommen oder, super. Aber das ist dann schon fast eher wieder eine Erleichterung, eher als dass es eine Hürde baut.
Es wurde bis vor einem Jahr bei uns zum Beispiel immer gesagt, naja, wir haben jetzt weniger Startups und auch Unternehmensübernahmewillige, weil der Arbeitsmarkt ja so gut ist. Jetzt sehen wir im Augenblick gerade, dass es am Arbeitsmarkt doch gravierende Veränderungen gibt und geben wird, vor allen Dingen in naher Zukunft. Glauben Sie, dass das sich auf das Verhältnis zum Unternehmertum vielleicht sogar positiv auswirken könnte? Ist damit zu rechnen, dass es mehr Leute geben wird, die vielleicht sich davon überzeugen lassen, was Eigenes zu tun, also Unternehmer zu werden, ob nun als Start-Upper oder als Unternehmensübernehmer?
Absolut, absolut. Ja, würde ich klar bejahen. Einmal trennen eben, oder ich glaube, da trennt die KfW eben zwischen dem Existenzgründer und dem Notgründer. Mhm. Jemand, der jetzt seinen Job verloren hat, deshalb sagt, okay, ich mache mich jetzt selbstständig und mache das, was ich vorher gemacht habe, mache ich jetzt als Freelancer, wenn es in der Branche möglich ist. Und eben, das ist sowieso nochmal der Unterschied, bin ich selbstständig oder bin ich Unternehmer? Das heißt, möchte ich etwas Größeres aufbauen? Möchte ich mich skalieren? Möchte ich es nicht alleine machen, sondern baue ich mir ein Team auf, die dann die Idee mitentwickelt, hole ich mir Mitgründer dazu und baue etwas Größeres auf, als das, was ich alleine mit meiner Händekraft schaffen kann. Da sehe ich schon, oder es gab jetzt erste Umfragen, die das belegen, die sagen, also die Zahl derjenigen, die gründungswillig sind, nimmt zu. Wie sich das tatsächlich entwickelt, ist nochmal eine andere Frage, aber ich glaube, dass das war, oder ich würde da zustimmen, dass die Zahl der Gründungen runtergegangen ist, weil es einfach sehr viele auch gut bezahlte Jobs gab. Warum eben das Risiko, was ich vorhin ansprach, die Verantwortung jetzt nehmen, ein Unternehmen aufzubauen, was auch nicht unbedingt so erfolgreich sein muss, wie ich es gerne hätte, wenn ich auf der anderen Seite ganz gutes einkömmliches Gehalt haben kann, immer um 5 oder 6 nach Hause gehe, nicht mein Geschäft mit nach Hause trage im Kopf und zum Teil schlaflose Nächte habe, sondern eben einfach am nächsten Morgen wieder frisch hingehe und genug Freizeit habe. Ich will jetzt nicht das Unternehmertum, ich merke gerade, ich stelle es gerade sehr, sehr negativ, sehr anstrengend dar, will ich gar nicht. Es gibt wahnsinnig tolle Momente eben auch dabei und wahnsinnig viele Nächte, die ich sehr gut schlafe. Aber es ist schon eine Verantwortung, der man sich bewusst werden muss, aber eben auch etwas, womit, das kann ich aus meiner Sicht sagen, ich deutlich gewachsen bin. An so vielen Punkten, so viele Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen musste, die ich vorher entweder gemieden habe oder von denen ich nie etwas gehört hatte. Und dann sich zu überlegen, so wie gehe ich das an? Wo möchte ich morgen hin? Was wollen wir dann erreichen? Baue ich dieses auf? Was machen wir hier? Das ist ein langer, aber ich finde zum großen Teil sehr, sehr interessanter und sehr, ja, eigentlich fröhlicher Lernprozess, den ich als Unternehmer da durchgehe.
Na, ich habe in einer der vorherigen Podcast-Folgen zum Thema, wenn Frauen gründen, zum Beispiel von mehreren Gründerinnen auch das Argument gehört, warum sie sich selbstständig gemacht haben, weil ich endlich Dinge so machen konnte, wie ich es machen will, so organisieren kann, mir die Zeit nehmen kann, die ich für richtig halte, dass ich halt keinen mehr vor der Nase habe, der mir sagt, wie was zu machen ist. Das war ein wichtiges Argument, gerade bei den jungen Frauen, die sich den Weg in die Selbstständigkeit gewagt haben. Und ich glaube, das ist generell beim Gründen, beim Unternehmen, sollte man das als Positivpunkt auf jeden Fall immer wieder herauskehren, dass man halt sein mit allen Chancen und Risiken, aber sein eigener Herr ist, selbstbestimmter ist als Arbeitnehmer.
Absolut, absolut. Ich sehe das immer so als die Frage nach dem eigenen Warum. Mhm. Warum mache ich das? Warum, ist jetzt mal negativ zu formulieren, warum tue ich mir das an? Was ist der Antrieb, der mich dazu bringt, jetzt erstmal, wenn es um den Unternehmenskauf geht, da wird jeder viele Gespräche führen, dann wird es Absagen geben, dann wird etwas nicht klappen und so weiter. Warum ich dann immer wieder nächsten Morgen wieder aufstehe und das weitermache? Also es muss schon eine Begeisterung dafür da sein, eben auch dieser Wille, über sich selbst hinauszuwachsen, sich selber weiterzuentwickeln. Aber das kann so unglaublich viel Spaß machen, besonders wenn ich es eben nach meinen eigenen Regeln machen kann. Da muss ich natürlich diszipliniert sein, aber auch das kann ich mir überlegen. So, wo möchte ich denn hin, wo möchte ich morgen hin, wo möchte ich in einem Jahr, in 5 Jahren hin? Und je nachdem, wie hoch die Ziele gesteckt sind, muss ich mehr oder weniger diszipliniert sein. Gibt es auch sehr viele Wege, die nach Rom führen, je nachdem, wie groß Rom dann eben halt sein soll.
Mhm. Versuchen wir vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden. Wenn jetzt jemand eine Gründungsabsicht hat oder eine Idee, ein gestandenes Unternehmen in einem gestandenen Unternehmen loszulegen, was sollte er konkret dann tun? Also wie geht man so eine Sache an aus Ihrer Erfahrung? Sie sind ja selber Gründer gewesen, haben Sie erzählt, aber Sie haben natürlich auch viele begleitet, die so die ersten Schritte vielleicht gemacht haben.
Ja, also das Erste tatsächlich eben, was ist dein Warum? Mhm. Das zu wissen und sich das auch tatsächlich an die Wand zu hängen. Denn es wird viele Morgen ergeben, wo man überlegt, so, was mache ich hier eigentlich? Und dann wieder darauf zu gucken, zu wissen, ah ja, genau, dafür mache ich es. Dann geht es tatsächlich darum, was ist, wenn ich jetzt eine Gründungsidee habe, wenn ich ein Produkt habe, was ich machen möchte, was macht es aus, was ist das Besondere, welchen Markt möchte ich damit eben revolutionieren, aufrollen, disruptieren oder wie auch immer ich den Markt angehen möchte. Und dann sollte sich jeder diesen Markt erstmal anschauen. Was gibt es dort für Unternehmen? Was sind da die Player am Markt? Mit wem sollte ich vielleicht mal reden? Oder welche davon könnten in mein Konzept auch reinpassen? Dann ist natürlich eine weitere Überlegung, die ich noch im Vorfeld machen sollte, ist, in welcher Größenordnung möchte ich unterwegs sein? Wenn ich gar kein Geld habe, dann ist es schwer, ein Unternehmen zu kaufen, was 100 Millionen kosten soll. Aber es gibt ja auch sehr viel kleinere Unternehmen, die auch sehr spannend sind. Es gibt Fördermittel, Finanzierung und so weiter, die mir es eben auch ermöglichen, mit einem überschaubaren, kleinen eigenen Betrag doch einen relativ großen Betrag finanzieren zu können. Das heißt, auch dort sollte ich mir klar machen, in welcher Größenordnung möchte ich antreten. Und dann geht es tatsächlich darum, Ausschau zu halten nach dem Unternehmen, was mir selber gefällt. Und da, klar, da sind wir natürlich eben ein Teilnehmer, wir sind als Marktplatz da draußen sozusagen das Immo-Scout für Unternehmensnachfolge. Jeder kann bei uns kostenlos suchen. Wenn ein Unternehmen, das dann aus der Branche, aus der Größenordnung kommt, auch aus der Region, in der ich suche, passt, dann bekomme ich eine E-Mail. Genauso kann man auch es gibt ja sehr viele Transaktionsberater, M&A-Berater, auf die kann auch jeder zugehen und sagen, habt ihr irgendetwas in dieser Größenordnung? Ich möchte mich gerne beteiligen. Oder man kann auch Unternehmen direkt anschreiben. Ein sehr meistens sehr langwieriger, sehr harter Prozess, aber auch das kann zum Ziel führen, dass eben der Unternehmer sich sagt, Mensch, stimmt eigentlich, mit dem sollte ich vielleicht mal weiterreden. Dann kommt die eigentliche Transaktion eben ins Laufen. Ich muss mir das Unternehmen genau anschauen. Es gibt Vergangenheitszahlen, die sollte ich mir mal ansehen, aber ich kaufe ja nicht die Vergangenheit, ich kaufe die Zukunft. Was für Potenzial hat dieses Unternehmen? Wie weit hat der Verkäufer eine Planung, auf der ich erstmal aufsetzen kann? Aber dann sollte ich mir natürlich ein eigenes Bild davon machen. In welche Richtung der Umsatz sich entwickeln kann? Wie sieht es mit den Kosten aus? Und das heißt, was für ein Ergebnis kann ich dann mit diesem Unternehmen erzielen? Dann muss man sich irgendwann eben auch tatsächlich mal Profis dazu holen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, die mal durch die alten Bilanzen durchgehen, mal die Steuerbescheide prüfen, vielleicht den einen oder anderen Vertrag, bis es dann dahin geht, dass die Verhandlungen beginnen über den Kauf, ein Kaufvertrag aufgesetzt werden muss. Auch gibt es auch Unterschiede, je nachdem, ist es eben eine Personengesellschaft oder ist es eine Kapitalgesellschaft, was übernehme ich und welche Risiken können da drin eben auch enthalten sein. Das ist dann, sagen wir mal, der nächste wichtige Schritt in der Transaktion. Dann wird meistens parallel das Unternehmen bewertet. Der Verkäufer geht in der Regel in den Prozess rein und hat eine Vorstellung davon, was sein Unternehmen wert ist. Da stellen wir leider sehr häufig fest, dass diese Wertvorstellung nicht unbedingt mit dem im Zusammenhang stehen muss, was das Unternehmen wirklich auch leisten kann. Angefangen davon, dass der Verkäufer vielleicht das Unternehmen gegründet hat, da steckt sehr viel Herzblut drin. Damit ist der emotionale Wert natürlich deutlich höher als vielleicht der rein faktische Wert für einen Dritten. Vielleicht geht der Verkäufer auch dahin und sagt, okay, ich hab jetzt noch 30 Jahre zu leben, mein Lebensabend pro Jahr kostet mich 1 Million, also brauche ich 30 Millionen, ein Unternehmen kostet 30 Millionen. Was schwierig ist, wenn das Unternehmen 1 Million Umsatz macht. Das ist tatsächlich ein Problem, vielleicht nicht so extrem, aber dass dort dann Welten aufeinandertreffen. Der Verkäufer eine ganz andere Erwartung hat als der Käufer. Da raten wir Verkäufern immer, sich erstmal auf ihrer Seite einen neutralen Partner zu suchen, damit ihm jemand auf seiner Seite sagt, was das Unternehmen wahrscheinlich wirklich wert ist. Um da schon mal einmal diesen Schock zu nehmen, dass ihm nicht die Gegenseite sagen muss, dass das Unternehmen deutlich weniger wert ist, als das, was erwartet wird. So, dieser Kaufpreis muss dann finanziert werden. Habe ich Eigenmittel? Kann eine Bank mich dabei unterstützen? Gibt es dann auch Förderung? Gibt es Bürgschaftsbanken, die nun die Bankfinanzierung unterstützen oder selber mir auch helfen, mein Eigenkapital aufzubringen? Oder hole ich mir noch einen anderen Investor mit an Bord? Da gibt es ja auch sehr viele, die sich an Unternehmen beteiligen wollen und dann eben mit dem Management, dem zukünftigen Management zusammen dieses Unternehmen kaufen. Dann gehen alle, je nachdem, was es ist, entweder wird der Kaufvertrag so unterschrieben oder man geht zum Notar. Und dann kommt ja eigentlich der eigentlich wirklich spannende Teil. Vielleicht haben alle zusammen ein Glas Sekt getrunken, aber dann fängt die Arbeit ja erst an. Dann ist es mein Unternehmen. Und das sollte im Besten auch nicht erst dann anfangen. Sollte mir natürlich schon vorher überlegen, so was ist dieser berühmte 100-Tage-Plan? Was muss ich erstmal schnell aufräumen? Wie kann ich mein Team, wenn es ein größeres Unternehmen ist, wie kann ich das am besten kennenlernen? Was ich vorhin schon mal einmal sagte, wie kann ich die Kultur besser einschätzen des Unternehmens, wie kann ich meine eigene Kultur mit einbringen. Dort muss sehr viel erstmal dann investiert werden, um das Unternehmen intern gut kennenzulernen. Dann geht es darum, wie schnell müssen Kunden darüber informiert werden, dass das Unternehmen jetzt jemand anders gehört. Wie stelle ich sicher, dass das Wissen, was im Alteigentümer vorhanden ist, übergeht auf mich, oder eben auf Mitarbeiter im Unternehmen und dann eben irgendwann selbstständig dieses Unternehmen dann auch so weiterzuentwickeln, wie ich es gerne hätte. Mhm.
Gibt es von Ihnen Tipps, was man nicht tun sollte, was man unterlassen sollte, wenn man die Absicht hat, ein Unternehmen zu übernehmen?
Ich glaube, eine Sache ist, sich einen zu engen Zeitplan zu setzen. Mhm. Und ich würde sagen, es macht am Anfang auf alle Fälle mehr Sinn, relativ gezielt zu suchen, sich eine Nische zu suchen und die erstmal kennenzulernen, die dann auch zu verstehen. Es wird eben unabhängig davon, dass ich eben, ob es das richtige Unternehmen ist, gibt es so viele Schritte im Prozess, die ich kennenlernen muss. Und die aller Wahrscheinlichkeit nach reicht es nicht, nur mit einem Unternehmen zu sprechen, man muss mit mehreren sprechen. Und bei jedem Gespräch lerne ich aber dazu, wie ich mit meinem Gegenüber umgehe, worauf ich achten sollte und so weiter und so fort. Das heißt, dass ich mich nicht zu schnell auf ein Ziel einschieße und tatsächlich auch wie bei, wenn ich eine neue Wohnung suche, ob ich sie nun mieten oder kaufen möchte. Die erste sieht vielleicht schon super aus, aber ich sollte mir eigentlich mindestens noch mal eine zweite anschauen, um einfach mal zu gucken, wie ist denn der Markt überhaupt? Mhm. Was kann ich denn auch bei der anderen? Das ist extrem wichtig. Ein anderes Thema ist, ich muss mir vorher im Klaren sein, wie ich das ganze Thema angehen möchte. Und das ist auch ein auch gegenüber dem Verkäufer. Da steht ein sehr gestandener Unternehmer, also momentan ist er ja noch zum Großteil eben männlich, der alte Patriarch des Unternehmens steht vor mir. Das ist ein Thema, das gilt für alle, aber auch für Nachfolgerinnen besonders, der vielleicht noch ein etwas anderes, was archaisches Bild davon hat, wer im Unternehmen etwas zu sagen hat. Und auch das haben wir schon von mehreren Nachfolgerinnen gehört, wo das erste Gespräch eigentlich eher darum geht, so, ah ja, schön, dass Sie hier sind, können Sie mir mal einen Kaffee holen. Wie schaffe ich es, dort gleich Augenhöhe herzustellen? Ich komme hier nicht rein als Bittsteller, ich kaufe dieses Unternehmen und sitze dann in dem Stuhl von dem bisherigen Unternehmer. Und dieses Gespräch hat auf Augenhöhe stattzufinden. Klar, bei aller Höflichkeit, auch bei allem Respekt davor, was der Vorgänger dann dort aufgebaut hat. Aber eben, es muss ein Gespräch auf Augenhöhe sein. Das ist wichtig. Hm.
Na, ich glaube, dieser emotionale Part, der liegt auf beiden Seiten ziemlich schwer. Also auch für den Verkaufenden oder Abgebenden natürlich ist es das Lebenswerk ganz oft. Da ist natürlich sehr viel Emotion verbunden. Sie hatten das vorhin schon erwähnt in Bezug auf die Preisvorstellung. was Emotionen oder Emotionales ist ja immer schwer zu beziffern oder gar nicht zu beziffern im Grunde genommen. Aber gerade da, glaube ich, ist es wichtig, eben von beiden Seiten Emotionen zwar zuzulassen, aber eben dann letztendlich auch wieder ausblenden zu können zum richtigen Zeitpunkt, um rational da an die ganze Sache ranzugehen. Okay, vielleicht zum Abschluss nochmal ganz konkret die Unternehmensbörse auf dub.de. Was mache ich dort? Was kann ich dort tun? Was bekomme ich dort als Übernehmenswilliger oder als Startupper, der vielleicht auf der Suche nach einer passenden Struktur ist?
Der Aufbau ist ganz simpel, tatsächlich wie bei einer Immobilienbörse, also ImmoScout oder auch auf dem Jobportal. Ich kann im ersten Schritt stellen wir Unternehmen vor, die einen Nachfolger suchen. Das heißt, da kann ich dann erstmal direkt schauen und sage, meine Branche ist Handwerk, ist Bäckerei, gucke in meiner Größenordnung, in meiner Region, steht dort eine Bäckerei zum Verkauf. Wenn nicht oder wenn mir die dort nicht gefallen, kann ich eine Suche einrichten, auch kostenlos, und werde dann immer informiert, sobald eine neue Bäckerei in meiner Region eben live gestellt wird. Wenn ich noch einen Schritt weiter gehen möchte, kann ich auch selber ein Inserat schalten. Ich kann sagen, hier, ich suche eine Bäckerei in der Region, in der Größenordnung, kontaktiert mich bitte. Denn das sehen wir auch noch viel, dass viele Unternehmer sich nicht trauen, offen an den Markt zu gehen. Auch wenn bei uns das Risiko erkannt ist, gleich null ist, wenn ich nicht meinen Namen direkt reinschreibe, also wenn ich es etwas geschickt verberge, dass mein Unternehmensrisiko zu erkennen ist, ist es nicht klar, wer dahinter steht. Denn es gibt mehrere Bäckereien in jeder Stadt, in jedem Bundesland. So, das ist der Punkt. Daneben haben wir noch sehr viel Informationen rund um den Verkauf oder den Kauf, die Bewertung, die Prüfung und so weiter. Das sind entweder Beiträge, die wir selber geschrieben haben, oder da haben wir dann eben Experten dazu eingeladen, die dann dort eben erklären, was ist denn ein Vorvertrag, ein Letter of Intent, worauf ist dabei zu achten? Eben, was sind die unterschiedlichen Ansätze für die Unternehmensbewertung? Und worauf ist in einem Kaufvertrag zu achten? Also dort gibt es eben auch sehr viele Hilfestellungen eben rund um das Thema und eben, was wir eben auch machen oder jetzt eben auch Clubhouse starten, sind eben Diskussionsrunden, besonders mit Nachfolgern, um dort eben auch denen auch zu helfen, ein Netzwerk aufzubauen. Denn wenn ich ein Unternehmen kaufen möchte, muss es, klar, am Ende kaufe ich selber, will man die Zahlen vielleicht meines Unternehmens nicht offenlegen, aber die Tatsache, dass ich suche, selbst wenn es noch vertraulich ist, darüber macht es sehr viel Sinn, auch mit anderen, die auch suchen, zu sprechen. Denn davon alleine kann ich schon so viel lernen. Was haben die schon für Erfahrungen gemacht, eben genau mit Unternehmensbörsen, mit Direktansprachen und so weiter. Was haben die festgestellt, ist die beste Methode? Mit wem sollte man besser nicht sprechen und so weiter und so fort. Sich dort eben auszutauschen, das ist auch etwas, was wir eben leisten wollen. Und dazu sind alle eingeladen, dort eben auch mitzumachen. Also im Prinzip, im Grunde kostenlos. Erst wenn ich sichtbar sein möchte, dann kostet es. Wir sind deutschlandweit unterwegs. Klar, man kann sofort ab der ersten Suche kann ich filtern auf eine Region, auf eine Stadt. Aber die meisten Unternehmen geben nicht ihre volle Postleitzahl an. Bei uns sucht man nach der Postleitzahl, sondern damit sie eben auch nicht so leicht zu erkennen sind, sagen sie, okay, sag bitte, in dieser Region sitze ich oder in dem Bundesland sitze ich. Das heißt, darüber ist es manchmal eben etwas schwerer, so ein Unternehmen zu identifizieren. Aber so kann ich eben den Prozess sehr schnell angehen und sehe eben auch schnell, welche Hilfen mir dort geboten wird.
Aber es gibt auch die Möglichkeit, wenn ich was suche, einen Eintrag dort zu machen, ja?
Genau. Ich kann eben selber auch inserieren und sagen, ich suche eben, wie gesagt, eine Bäckerei irgendwo in dieser Region, in Greifswald, in Norddeutschland, in ganz Deutschland, wenn ich auch bereit bin, umzuziehen. Denn das ist, glaube ich, so wie sehen wir es zumindest, auch ein wichtiger Punkt. In meinem Ort, wenn ich mein Unternehmen verkaufen möchte, in meinem Ort kenne ich die anderen drei Bäckereien, wenn es denn drei sind. Vielleicht will einer von denen kaufen. Vielleicht ist dort einer in der zweiten Reihe, der jetzt gerade eben kaufen möchte. Aber das große Potenzial an welchen, die gerade ihren Meister gemacht haben, die ganz woanders sitzen, die sich überlegen so, Mensch, da aus der Region komme ich ja ursprünglich oder meine Freundin wohnt in der Nähe oder mein Freund wohnt in der Nähe, das ist für mich interessant. Das ist gerade eben das Spannende, was wir bieten, weil wir eben überregional sind. Bei uns kann jeder, kann auch einer, der bisher in München wohnt, aber eben gerne wieder nach Flensburg möchte oder eben nach Rügen, der kann genauso eben suchen und findet genauso eben die Bäckerei, die jetzt in Sassnitz zum Verkauf steht. Kann sich die angucken, kann da hinfahren und so weiter. Das ist also eben was unseren Ansatz besonders macht, dass wir eben sehr schnell regional sein können, aber es eben auch jedem erlauben, auf diesem Level mitzuspielen. Und so sind wir auch die größte private Börse mit den meisten Inseraten da auf beiden Seiten. Und eben wir haben, glaube ich, 20.000 Suchen. Das heißt, wenn ein Unternehmen eben eingestellt wird, dann ist es auch zum Teil, sind es dann 1.500 Alerts, die dann rausgehen. Das heißt, da sollte ich mir dann auch überlegen, okay, wie schnell reagiere ich, wie gehe ich das dann an, dort eben dann Kontakt zu dem Unternehmen aufzunehmen.
Gibt es, kann man beziffern, ob es bestimmte Branchen gibt, die besonders häufig bei Ihnen vorkommen, oder ist das sehr einem großen Wandel unterworfen? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade auch durch ein Jahr lang Lockdown quasi oder mit Unterbrechung natürlich, dass sich da was vielleicht verändert hat?
Ja, also Gastronomiebetriebe findet man momentan recht wenige. Mhm. Auch wenn der ein oder andere wahrscheinlich darüber nachdenkt, aufzugeben, es zu verkaufen jetzt mit einer unsicheren Perspektive, wann der Lockdown, wenn überhaupt, wirklich wieder endet, wann Umsätze wieder generiert werden können, das ist einfach wahnsinnig schwer, dann auch einen fairen Kaufpreis zu definieren und auch schwer für den Nachfolger zu sagen, so, warum soll ich das jetzt kaufen? Welche Kosten kommen da auf mich zu und ab wann kann ich denn jemals wieder Gewinn machen? Also dort sieht man sehr wenig. Ansonsten gibt es keinen großen Unterschied, denn das Thema, dass Unternehmer, Unternehmerinnen älter werden, ist ja auch nicht ausgesetzt worden. Da gab es keinen Lockdown. Mhm. Das heißt, die müssen weiterverkaufen. Mhm. Viele haben es jetzt erstmal geschoben. Das haben wir besonders im März, April 2020 gesehen. Im Herbst kamen dann aber viele dann wieder. Und auch jetzt sehen wir, dass sich der Markt wieder in Richtung Normalität bewegt, also die Zahl der Inserate wieder hochgeht. Die Frage ist eher eben, wie sieht es auf der Nachfrageseite aus? Und da sind natürlich dann alles, was irgendwo Medizin im Text drin stehen hat, das war natürlich hochbeliebt. Oder Pharma, das wollte jeder gerne haben. Auch online ist natürlich auch eher ein gerade im Trend. Aber wir haben auch sehr viele produzierende Unternehmen, vom Maschinenbauer, vom Anlagenbauer, aber eben auch Handwerk und Dienstleister, vom Steuerberater über Ingenieurbüro bis hin zum Friseur, auch alles dabei. Es gab keine große Veränderung in den Branchen, besonders jetzt, nachdem die starke Zurückhaltung, die Mitte letzten Jahres da war, eigentlich wieder vorbei ist.
Ja, das war ein sehr interessantes Gespräch, auch auf die Entfernung, aber ich finde, es hat gut geklappt. Also ich habe mich fast so gefühlt, als wenn wir im selben Büro gewesen wären. Ihr hörtet gerade eine neue Episode des Starthilfe-Podcasts von Gründer MV. Wir sprachen zum Thema Unternehmensnachfolge mit Nicolas Rädek aus Hamburg und mit Frank Kühlbach aus Rostock. Gründer MV wird aus Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und der Europäischen Union unterstützt. Abonnieren könnt ihr diese und alle weiteren Folgen unseres gesamten Starthilfe-Podcasts am besten direkt auf dem Portal www.gründer-mv.de oder bei anderen bekannten und möglicherweise bevorzugten Podcast-Diensten wie Spotify, Deezer oder iTunes. Feedback, eine Bewertung oder Kommentierung würde uns dort nicht nur freuen, sondern unsere Arbeit auch sehr unterstützen. Wir sind ebenso sehr daran interessiert zu erfahren, welche Themen zur Starthilfe beim Gründen euch noch bewegen. Und falls ihr noch mehr Fragen an unseren Gesprächspartner haben solltet, dann schreibt uns bitte gern über die sozialen Medien oder als Kommentar zu dieser Folge.